Herzlich willkommen. Heute ein Screencast zum Internet Explorer 9, dort im Speziellen zu den Developer Tools. Ich bin Darius Paris von Microsoft und unter downtocode.net erreichbar. So, der Internet Explorer 9 ist in der Beta draußen und parallel dazu sind ein paar neue Features drin, neben dem in aller Munde HTML5 Möglichkeiten. Gibt es natürlich auch ein Update bezüglich der Developer-Tools, die im Internet Explorer 9 zu finden sind. Ich mache jetzt einfach mal meinen Blog auf, msdn.com/deparis, und lade das mal hier hinein. Da sieht man auch schon von der Performance-Seite her, dass die Webseite relativ schnell gerendert worden ist, aber die einzelnen Grafik so im Einzelnen doch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie kommen. Also wenn man weiter runter scrollt, da sieht man, dass die Grafik hier zum Beispiel erst gerade geladen worden ist und so weiter und so fort. Also es gibt ein bisschen Verzug in der Seite, im Seitenaufbau, liegt vermutlich am Server, aber so genau wissen wir das nicht. Und was ich jetzt machen möchte, ist einfach hier mit den Entwicklertools von Internet Explorer 9 die Seite ein bisschen analysieren. Die Entwicklertools selber findet man, wenn man F12 drückt, und die blenden sich als eigenes Fenster ein. Und sobald ich das gemacht habe, sieht man jetzt hier, dass ich in der vorherigen Arbeit damit in einer anderen Auflösung gearbeitet habe. Dementsprechend sind sie auch groß. Machen wir das Ganze ein bisschen kleiner. Okay, also ein eigenes Fenster. Und wir sehen auch schon so die ein oder anderen Neuheiten drin, wie zum Beispiel den Network Profiler und auch den Profiler für JavaScript selber. Und vor allem sehr wichtig, man sieht auf einen Schlag, in welcher Art und Weise dieses Dokument angezeigt wird. Also unsere Web-Server bei blogs.msdn.com. Die Software erkennt, dass es sich hier um ein IE7 handeln sollte. Also IE9 switcht in den IE7 Kompatibilitätsmodus und behandelt entsprechend die Seite dem IE7 Standards. Okay. Das erste, was ich jetzt mache, ist diese Developer Tools an den Browser heften. Das kann ich relativ einfach machen über diesen Pin Icon. Damit habe ich ihn einfach direkt im Browserfenster drin und kann dann komfortabler damit arbeiten. In manchen Fällen macht das Sinn. In anderen Fällen wiederum, wenn es darum geht, Elemente zu selektieren, ist es vielleicht sinnvoller, bei einem zweiten Bildschirm die Developer-Tools komplett aus dem Browser rauszunehmen. Aber da ich jetzt hier in 1280x800 aufnehme, lassen wir die einfach mal drin. So, jetzt gehen wir einfach mal der Reihe nach hier diese Tabs durch und ich erkläre das eine oder andere dazu. Zum einen sieht man, dass der HTML das HTML-Dokument reingeladen worden ist und entsprechend auch hier sich in der Gliederung wieder darstellt. Wir sehen eine Menge von Links drin, wir sehen im Body gibt es eine Form, eine Reihe von Script-Tags und in den Script-Tags selber gibt es dann entsprechend die Möglichkeit, das ein oder andere nochmal hier zu selektieren. So kriegt man mehr oder weniger den kompletten HTML-Code out of the box. Das gleiche gilt auch für die Styles, die jetzt hier verwendet worden sind. Also man sieht jetzt hier zum einen Elemente, wie zum Beispiel, gehen wir auf hier auf diesen Header hier oben, den habe ich selektiert vom Code aus. Oder nehmen wir mal vielleicht den tiefer. Also wenn das Selektieren so zu mühsam ist, können wir nämlich hier auch diesen Pfeil nehmen oder Ctrl-B drücken und dann auf das Element selektieren, das wir einfach uns angucken möchten. In dem Fall nehme ich einfach mal das Element Darius quatscht. Und dann sehen wir jetzt hier auch gleich entsprechend im Code, wo wir sind. Wir haben hier ein ahref drin und wir liegen hier unter dem div-title-Tag, also mit der id-title unter dem div-Tag. Wir sehen hier rechts auch die Styles, die angewendet worden sind und auch überschrieben worden sind von den verschiedenen Style-Sheets, die reingeladen worden sind in dieses Dokument. Wenn man genauer sehen möchte, welche Style-Sheets alles drin sind, kann man jetzt hier auf dieses CSS-Tab Register gehen und entsprechend da sehen, dass hier wirklich eine Vielzahl von Stylesheets reingeladen sind. Gehen wir nochmal zurück auf HTML und die Ansicht ist jetzt ein bisschen mühsam, die zu durchforsten, welche Styles denn aktiviert sind und welche überschrieben worden sind, ist vielleicht interessant, aber welche gerade aktiviert sind, können wir mit Trace Styles anschauen. Da sehen wir gerade die momentan angewandten Styles auf dieses Element, auf dieses ahref, das hier oben auch selektiert ist mit Darius quatscht. Wir sehen auch, wie das Ganze sich im Layout verhält, wie der Offset gesetzt ist zu dem aktuellen Style, zu dem aktuellen Element. Und wir sehen auch noch eventuell Attribute, die gesetzt worden sind in diesem HTML-Tag, in dem Fall das href-Attribut, auf /deparis. Also wir kommen einfach wieder auf dieses Block hier dann zurück. Okay. Also interessant, einfach Elemente zu selektieren und entsprechend hier dann auch zu sehen, welche Styles gerade angewendet sind. Und man kann relativ schnell ein Gefühl dafür kriegen, wie das Layout denn hier angewendet ist. Wenn wir auf die CSS-Register nochmal drauf gehen, dann sehen wir, dass wir hier alle Referenzen auf die verschiedensten CSS-Dateien bekommen, die in diesem Dokument aktiv geladen worden sind. Und wir sehen, dass mein Blog auf dem blogsammis.com eine richtige Vielzahl an solcher CSS-Stylesheets hat, was ein bisschen natürlich auch unter Umständen die Performance bremst. Aber wir haben hier zum Beispiel ein Wireframe-CSS für den Screen und dieses Wireframe-CSS ist dahingehend optimiert, dass ich es anpassen kann. Wie gesagt, für den Screen, das ist dann hier mehr oder weniger angepasst mit diesem Dynamic Style. Da muss ich dieses Dokument laden. Das nimmt dieses Wireframe-CSS und das sind noch meine Anpassungen auf dieses Wireframe drauf. Und dann gibt es noch eins für Print und verschiedene Content-Fragmente, die in diesen Widgets, die wir hier auf der Webseite sehen, verankert sind. Okay. Gehen wir nochmal auf dieses Element. Da ist Quatsch, das liegt ja unterm Titel, unterm Div-Tag mit einem ID-Titel. Das heißt, ich kann auch aus den Developer-Tools heraus direkt Elemente manipulieren. Dazu habe ich hier eine JavaScript-Konsole. Also ich kann hier zum Beispiel reinschreiben, Alert, hier unten links sehen wir das. Alert, hallo, Screencast, Zuschauer. Und wenn ich das abfeuere, dann kommt entsprechend, das JavaScript wird ausgeführt und wir sehen das. Das heißt, wir können aber auch interaktiv auf unsere Seite mit JavaScript interagieren. Jetzt müsste man natürlich wissen, welche JavaScript-Möglichkeiten ich jetzt in dieser Seite habe, eventuell auch ein Skript nachladen. Ich weiß, dass jQuery hier aktiviert ist. Dementsprechend muss ich ganz kurz hier, genau, sagen wir jetzt einfach mal, wir selektieren jetzt, Darius Quatsch, ist ja oben selektiert mit dem HTML. Und dann sage ich jetzt, das ist ein Div-Tag, wo das drin ist. Und oder andersrum, wir holen uns gleich den richtigen Titel, also es ist ein Div mit Title und hat eine Ableitung H1. Schauen wir nochmal im HTML, bin ich mir nicht sicher. Und damit wir auch das richtige erwischen. H1, weil das Anchor-Element des ahref hat ja hier keine ID, deshalb kann ich es nicht direkt selektieren. Ich weiß aber, dass es unter dem Div-Tag mit dem mit der ID-Titel ist und unter dem H1. Wer weiß, was sich da noch alles dann drunter befindet. Dementsprechend machen wir das dann entsprechend hier so. Damit habe ich mit jQuery, dem Selektor, dieses Div-Tag selektiert, dort das H1-Tag und da das Anchor-Tag. Also dieses Anchor-Tag müsste ich selektiert haben und ich möchte mir das HTML ausgeben lassen. Und zwar einfach in der Alert-Message-Box. Und da steht dann auch Darius quatscht. Und natürlich kann man das auch manipulieren, entsprechend, so dass ich sagen kann, statt eine Message-Box reinzumachen, verändern wir einfach mal den Titel und sagen jetzt einfach mal, das Blog heißt jetzt, du bist gehackt. Gehackt, ja. Und ja, dann haben wir entsprechend interaktiv hier per jQuery gerade diese Seite geändert. Also man kann kleine Änderungen machen on the fly, um zu sehen, wie sich das Ganze im Gesamtlayout verhält, wie es dann eventuell reinpasst. Ist natürlich auch interessant für Animationen, sprich, wenn ich dann nochmal dieses Div-Tag nehme und dann einfach ein Animate-Tag nehme und dann sage ich einfach mal Opacity, möchte ich vielleicht auf 0,2 setzen, machen wir das zu und das Ganze über 2 Sekunden. Dann sieht man oben, wenn ich das jetzt ausführe, dass es dann ausgeblendet wird auf 0, auf 20% Opacity. Und das Ganze kann man natürlich auch entsprechend wieder rückgängig machen. Man sieht nur den Cursor dummerweise nicht beim Zurücklaufen, dass wir das wieder auf Du bist gehackt wieder visuell voll mit 100% machen, also mit 100% Deckung. So, das ist, verbirgt sich unter der Konsole, also ein interaktiver JavaScript-Konsole, mit der man arbeiten kann. Dann gibt es noch das Script-Tag selber. Das Script-Tag-Reiter hat den Vorteil. Und das ist jetzt zum Beispiel eine gute Gelegenheit, den mal jetzt hier rauszunehmen. Hat jetzt hier auch natürlich die Konsole drin. Also man kann direkt im Script-Reiter mit der Konsole arbeiten. Und man sieht auch jetzt hier, dass eben hier verschiedene Skripte, ich mache das mal ganz kurz in Vollbild, verschiedene Skripte angegeben sind. Und wenn ich das jetzt mal aufklappe, dann sieht man, okay, hier ist jQuery 1.3.2 referenziert auf diesem Block. Dann gibt es noch zusätzliches JavaScript-Utility, wo ich nicht weiß, was es genau macht. Schauen wir uns einfach mal an, was das macht. Okay, das sieht man, das ist ein Analytics von BlocksMSN.com, also eine eigene Analytics-Implementierung, die man dann sozusagen hat. Und dann gibt es auch noch verschiedene andere Skripts, die über diese Web-Resource AXD reingeladen werden, die wir uns jetzt mal hier anschauen können. Wie zum Beispiel hier Collapse Code und so weiter und so fort. Gehen wir mal auf die Hauptseite zurück und schauen wir mal ein bisschen weiter. Also links sehen wir, wie gesagt, den HTML mit JavaScript Script-Code inklusive. Und ja, hier haben wir zum Beispiel Call Search Ajax Endpoint, ja, verschiedene Skripte. Hier haben wir eine Document Ready Funktion. Diese Document Ready Funktion, da setzen wir jetzt einfach mal einen Breakpunkt rein. Das heißt, ich kann Breakpunkte setzen in meinem JavaScript und das sieht man dann auch entsprechend hier, dass dieser Breakpunkt jetzt hier vorhanden ist in der Zeile 208 und der wird ausgeführt, sobald das Dokument geladen worden ist. Locals sieht man auch keine, weil ich nämlich nicht im Debugging-Prozess bin. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Ganze wieder kleiner mache, ja, ungefähr so, und dann das Debuggen starte, dann wird ja die Seite neu geladen durch das Starten des Debuggers. Und wenn alles klappt, müsste er in unseren Breakpoint reinspringen, wenn das Dokument fertig geladen ist. Das dauert jetzt ein bisschen und hier ist er in der Tat in dem Breakpoint drin. Da sieht man auch entsprechend, dass er drin ist. Wir können jetzt auf die Locals schalten. Wir können uns jetzt die Argumente dieser Funktion anschauen, die wiederum eine Funktion zurückgibt. Und da sieht man dann jetzt die gesamten Locals, die dann verfügbar sind hier an dieser Stelle für genau diese Funktion. Und so kann man dann entsprechend auch eigene Skripte dann debuggen im Internet Explorer 9, wenn man möchte. Oder auch Fremdskripte debuggen, um einfach ein bisschen ein besseres Verständnis zu bekommen. Ich mache mal Stop Debugging. Natürlich ist es oft so, dass Fremdskripte höchstwahrscheinlich so ähnlich wie jQuery minimalisiert optimiert sind. Also ein bisschen durch kürzere Variablennamen und dann ein bisschen ziemlich kryptisch sich darstellen und vermutlich nicht gut einfach zu debuggen sind. Also wenn man natürlich so ein Skript dann hat, das so komprimiert worden ist, über den, ich glaube, ich weiß gar nicht, mit welchem Programm das gemacht hat, aber es gibt da eins, das man entsprechend anwenden kann auf die eigenen JavaScript-Dateien, um das zu komprimieren und kleiner zu machen. Dadurch wird es auch ein bisschen schlechter im Debugging. Aber wie gesagt, wenn man eigene JavaScripte hat, hat man in der Regel einen normalen JavaScript-Source-Code, der unkomprimiert ist und entsprechend kann man dann normal hier einen Debug-Breakpunkt reinsetzen und entsprechend an der Stelle debuggen. Aber nichtsdestotrotz, die Seite verhält sich ja schon ein bisschen lahm, ja, also ziemlich langsam sogar. Woran liegt das? Nun, wir können erstmal schauen, ob es vielleicht daran liegt, dass irgendeine JavaScript-Funktion langsam ist. Und da gibt es eben die Möglichkeit, den Profiler zu benutzen. Der Profiler analysiert mir, wenn ich jetzt hier ein Start-Profiling mache, muss ich jetzt allerdings jetzt mal kurz hier attachen und hier einen Refresh machen, analysiert mir die gesamten JavaScript-Aufrufe, die in dieser Seite passieren. Ich mache es jetzt beim Laden der Seite, da passieren auch einige JavaScript-Events und JavaScript-Funktionen. Nicht unerheblich wenig, wie wir gleich sehen werden. Und versucht die entsprechend zu speichern. Und beim Stop-Profiling habe ich dann die Möglichkeit zu schauen, was denn Sache ist, ja, also wer denn jetzt was gemacht hat und wie lange es dann gedauert hat. Und wir sehen, dass ziemlich viel jQuery-Aufrufe passiert sind. Das wird wahrscheinlich viel durch Initialisierung, mit der Initialisierung zu tun haben. Wir können das Ganze mal einfach schauen. Inclusive Time. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh abgebrochen. Da sieht man auch die Anzahl der Funktionen, dass hier String Replace zum Beispiel oft aufgerufen worden ist. Index of wurde oft aufgerufen. Ich habe ein bisschen zu früh abgebrochen, deshalb sehen wir hier nur den jQuery-Anteil. Hier sehen wir zum Beispiel unser Analytics-Tool, das hier 10-mal aufgerufen worden ist, aber nichts Besonderes gemacht hat in der Zeit. Also verbraucht relativ wenig Zeit. Ein Großteil benutzen wir wirklich, wie gesagt, in jQuery, aber man sieht auch hier zum Beispiel Core User Info Pop-up. 7-mal aufgerufen und hat insgesamt ja, 443 Millisekunden sind das, glaube ich, verbraucht. Wenn wir uns den Call Tree mal anschauen, dann sieht man dann entsprechend auch aus der anderen Sicht, Genau, nämlich diese Funktion Core User Info Pop-up verbraucht irgendwie ziemlich viel. Und was verbraucht denn genau viel? Der Selektor 674 Millisekunden initialisiert sich und benötigt dementsprechend diese Zeit. Also der Selektor ist ein bisschen teuer über jQuery an der Stelle sehen wir, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so allgemein die Problematik mit der Seitenperformance ja rechtfertigt, weil man sieht ja auch schon aufgrund dessen, wie sich die Seite aufbaut, wenn ich das jetzt hier einfach nochmal refreshe, ohne zu profilen, dass das HTML relativ schnell da ist. Und was eigentlich länger dauert, sind die Grafiken, die nachgeladen werden. Also da haben wir das Problem. Scheinbar. Aber um das Scheinbare jetzt zu verifizieren, gibt es eben diesen Network-Tab. Und dieser Network-Tab erlaubt es mir, genau das Verhalten, das ich jetzt gerade visuell mir versucht habe anzuschauen, wo denn die Seite klemmt, wirklich zu dokumentieren und in einem Profiling des Netzwerk-Traffics zu speichern. Und dazu kann ich hier auch auf Start Capturing gehen. Ja. Das Schöne an der Sache ist, wenn ich jetzt hier einen Refresh drücke, dann sehen wir nämlich jetzt verschiedene Informationen. Zum einen, die Seite wurde angefragt und wir sehen jetzt hier rechts Balken, die sich entsprechend bewegen. Unten sehen wir, wie viele Items geladen werden, ganz unten in der Statuszeile hier. Wie viele Bytes gesendet worden sind und wie viele wir erhalten. Und wir sehen auch, die gelben Balken sind Requests, die weißen, das sind im Prinzip Wartezeiten, bis der Request ausgeführt wird. Und die blauen sind die Antwortzeiten. Das heißt, hier, das dauert noch ein bisschen, bis die Seite fertig ist. Also die eigentliche Seite ist durch. Und so wie es aussieht, müssten wir jetzt fertig sein. Er ist bei 4,27 MB und hat einen knapp 0,7 MB hoch, also 0,7 MB hochgeladen. Ich mache mal Stop Capturing. Das ist nicht gerade wenig für eine einfache Blogseite, die Text anzeigt. Dann können wir jetzt mal in die Detail View reingehen, zum Beispiel ein bisschen runter scrollen. Da sieht man, dass eben hier die Skripte, die CSS-Dateien gebraucht haben, Utilities, also viel Theming hat gebraucht. Und dann sehen wir hier einen CSS-File-Handler, also vom Community Server ist das ein File-Händler, der da aufgerufen wird. Der lädt hier, wie gesagt, sieht man auch den Initiator. Hier oben Refresh, dann Imports, Link-Rel und dann sieht man Scripts, Background-Image und dann sieht man ganz viele Grafiken von Image-Tags. Ja? Und das, wenn man immer weiter runter scrollt, dann sieht man eigentlich, wie dramatisch das ist mit den Grafiken, die heruntergeladen werden. Und dann gehen wir mal hier rein in den Detail View oder gehen wir hier mal auf Go Detailed View. Dann sehen wir mal die Timings uns an und dann sieht man ganz, ganz wichtig die Erklärung zu den jeweiligen Timings. Also, wir haben jetzt hier einen Block. An dem Zeitpunkt, wo er gestartet wurde, dieser Request, wartet dieser Request 8,65 Sekunden, bis er dann letztendlich loslegen kann, ja, mit dem eigentlichen Inhalt hochsenden, nämlich 1,6 Sekunden dauert das und dann kriegt er eine Response zurück. Die Response ist relativ schnell, aber unter einer Millisekunde, also kommt wahrscheinlich ein Leer-Image zurück, oder? Ja, oder ein Image, das ich gecached habe an der Stelle, deshalb ist da keine Downtime drin. Das heißt, wir könnten jetzt aber auch mal den Browser-Cache einfach leeren, ja, um einfach mal wirklich die richtigen Zeiten dann nochmal zu sehen. Machen wir Start Capturing oder machen wir Stop nochmal, gehen wir nochmal in die andere Ansicht, Detailansicht, dann Browser Cache haben wir geleert und dann löschen wir das hier alles und sagen Start Capturing und Go, Baby. So, jetzt fängt das nochmal an. Jetzt müssten nämlich die Grafikblöcke ein bisschen länger dauern. Und empfängt das, empfängt das, empfängt das. Nichtsdestotrotz kann man schon relativ gut sehen, dass mein Blog ja auf dem Community Server wirklich ein Performance-Problem hat, wenn es Richtung Grafiken geht. Also 5,25 MB mit geleertem Cache an der Stelle. Nehmen wir auch gerade mal hier die Grafik. Schauen wir mal an, was da passiert. Und da sehen wir jetzt hier. Also, wir haben hier 4,35 Sekunden vom Start, wann dieser Request initiiert wurde, bis er denn letztendlich den Request geschickt hat, 390 Millisekunden, und zurück dauert das Ganze 2,16 Sekunden, bis das vom Server zurückkommt. Das Schlimme ist aber eigentlich hier dieser erste Gap. Also was heißt schlimm? Schlimm ist es nicht, das kann man so oder so sehen, aber man sieht, dass die generelle Dauer, bis überhaupt der Request angeworfen wird, 5,63 Sekunden dauert. Ist nicht weiter schlimm, weil das ist nämlich eine Grafik, die weiter unten passiert. Und wie wir auch sehen werden beim Initiator, HTML Pre-Parsing, Speculative Download. Das heißt, er geht davon aus, dass wir in der Seite runterscrollen und dass dann die Grafik da sein sollte. Aus diesem Verhalten, ob man es will oder nicht, sei mal dahingestellt, ist jetzt bei diesem Block einfach so eingestellt. Man sieht jetzt auch noch die anderen Dinge wie der Request-Header, den Response-Header und Response-Body. Dann sieht man auch die Grafik dann hier in diesem entsprechenden Developer-Tool. Man sieht, welches Cookie benutzt worden ist, den Initiator und Timings, das hatten wir ja schon. Also relativ schöne Sache, um einfach mal zu analysieren, wie die Seite auf dem Produktionssystem läuft, ohne spezielle Tools auf dem Server zu installieren, um einfach zu sehen, wie sich das Ganze verhält oder auch schon zur Entwicklungszeit. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Tools, die nicht uninteressant sind. Gehen wir mal hier oben die Reiter durch. Wir können ganz kurz einfach mal das CSS deaktivieren. Da sieht man dann die reine Seite ohne CSS. Genau das gleiche gilt für Pop-up-Blocker. Wir können auch verschiedene Informationen zusätzlich anzeigen lassen in Developer-Tools, zum Beispiel die Link-Paths. Wenn ich das mache, bekomme ich jetzt zu allen Elementen, die von irgendwo reingelinkt worden sind oder Links haben, in meinem Browser entsprechend die Links angezeigt. Hier sehen wir, dass ein href ist auf diese Grafik, auf Bitly Webcamp. Hier weiter unten, das wird halt je nachdem manchmal ein bisschen unübersichtlicher, sehen wir eine Referenz auf diesen CFS-File-Handler, der letztendlich die Grafik reinlädt und so weiter und so fort. Also das können wir dann alles letztendlich hier auch visualisieren. Und das gleiche gilt natürlich auch für Grafiken. Für Grafiken gibt es ganz besonders im Bereich, zum Beispiel, das picke ich mal heraus, wenn man Search Engine Optimization machen möchte, ist es wichtig, wie die Alt-Tags von Grafiken aussehen. Und die aktiviere ich jetzt einfach an der Stelle. Dann können wir nämlich auch mal sehen, wenn ich nochmal hochscrolle, wie der Alt-Tag aussieht. Also wenn die Grafik nicht angezeigt werden sollte, dann kommt ja der Alt-Tag. Webcams Banner 740x290. Das ist das auch, was Leute über einen Screenreader hören, anstatt die Grafik zu sehen. Und je nachdem, was sie da hören, Windows Azure Loves PHP, das drückt diese Grafik hier eindeutig als Alt-Tags aus. Und die anderen Alt-Tags sind vielleicht nicht ganz so optimal, wie zum Beispiel, der geht noch, aber der hier. Azure Tool for PHP Architecture Flow. Ja, der geht vielleicht auch noch. Aber hier Architecture 01, ja, das ist ein Alt-Tag, das zum Beispiel nicht geht. Ja. Da kann sich keiner drunter was vorstellen, auch keine Suchmaschine, was letztendlich, ja, bringt das dann halt unter dem Keyword Architecture 01 dieses Bild und hat eigentlich keinen relevanten Bezug auf das eigentliche Gesuchte oder Dargestellte. Das ist also wie gesagt möglich. Wir können auch Image Paths, File Sizes und so weiter angeben. Cache haben wir schon gesehen, da gibt es die Möglichkeit eben alles zu erlernen. Und was auch nicht uninteressant ist, sind so ein paar Hilfstools. Zum Beispiel kann man den Browser resizen auf 800 mal 600. Dann sieht man, dass er das entsprechend resize hat, um zu sehen, wie die Webanwendung bei Behörden aussieht. Da ist 800 mal 600 glaube ich noch gar nicht gegeben. Nee, war nur ein Scherz, also Spaß beiseite. Also man kann hier verschiedene Sizes einfach machen, Custom Sizes. Man kann verschiedene User Agents testen, um einfach zu sehen, wie das Ganze sich verhält. Man kann Ruler einbauen. Um vielleicht mal was auszumessen, machen wir das Ganze mal schwarz und sagen, wie hoch ist es eigentlich von hier bis da? Ja, dann sieht man, das Ganze sind 155 Pixel und ich möchte es einfach dann hier nochmal vielleicht gleichmäßig ordnen lassen. Dann sieht man, dass man vielleicht die Grafik unten noch ein bisschen runtersetzen sollte. Also es gibt verschiedene Aspekte mit diesen Developer-Tools, die einen gewissen Charme haben, einfach mit der Webseite, also auch als JavaScript-Entwickler zu arbeiten. Und interessant natürlich für alle Standard-Fanatiker. Lernen wir einfach mal hier, validiere mir dieses HTML, sagt er mir, okay, er schickt mir das an das W3 Org zur Validierung und ich werde entsetzt sein, aber es war eigentlich keine Überraschung. Unser Community-Server auf blocksms.com verhält sich natürlich nicht sehr XHTML 1.0 freundlich und das sind hier die ganzen Warnungen, die dann ausgespuckt werden von dem Tool. Kann man sich mal angucken, reinziehen und dann ein bisschen schauen, was für einen HTML-Standard man unterstützt und letztendlich, was man tun muss, um entsprechend hier konformer zu werden. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Das war jetzt ein kurzer Überblick zu den Internet Explorer 9 Developer Tools. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag.